Ja, Lydia, vielen Dank für diesen besonderen Beitrag. Sehr passend zu dem Tag, den wir die Himmelfahrt Christi nennen. Danke für, ja, ich sag mal, ein Stückchen Himmel, was wir so mit durch die Worte und auch, glaube ich, durch diese ja, besondere Musik und Melodie ja, mitempfinden konnten. Vielen, vielen Dank dafür. Kinder, ich habe eine Frage an euch heute Morgen. Wer von euch hat schon mal eine Verabschiedung miterlebt? Oder wer musste sich schon mal verabschieden von irgendjemandem? Habt ihr das schon mal erlebt? Ja, genau. Wie ist es denn gelaufen? War das eher fröhlich oder traurig, wenn man sich verabschiedet? Sagt ihr, traurig? Ja, eher traurig, ne? Und mir geht's genauso. Ich musste mich auch schon in meinem Leben sehr oft verabschieden von Leuten, die irgendwie weggefahren sind oder wir selber weggefahren sind. Und ich merke, ich kann damit nicht so richtig umgehen. Also man sagt ja, es gibt Leute, die sehr nah am Wasser gebaut sind. So, das heißt Menschen, die sehr schnell Tränen vergießen. Und ich bin auch so einer. Also bei mir kommen sehr schnell Tränen. Vielleicht manch einer denkt, Mensch, du bist ja ein Mann, das geht doch nicht. Doch, also in dieser Hinsicht, da fließen bei mir sehr schnell Tränen. Wenn es um Abschied geht, wo ich weiß, da ist jemand, den ich vielleicht lange Zeit nicht sehen werde. Ich möchte uns heute von Männern vorlesen, die auch eine Verabschiedung miterlebt haben, aber die nicht mit Tränen weggegangen sind, als sie sich verabschiedet haben, sondern wir lesen ganz was anderes von ihnen. Und ich werde uns den Text mal vorlesen aus dem Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Verse 50 bis 53. Kinder, hört mal genau zu und versucht mal rauszufinden, wie ging es den Männern nach der Verabschiedung. Und da lesen wir Folgendes. Lukas 24, Vers 50 bis 53. Er, Jesus, führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem. Ganz traurig. Stimmt das? Nein, da steht mit großer Freude und in einigen Übersetzungen heißt es auch mit voller Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Mit großer Freude gehen die Jünger weg, als die sehen, dass ihr Herr den Himmel gefahren ist. Und ihr Lieben, ich habe mich heute gefragt, für an diesem Tag, wieso gehen diese Menschen, obwohl mit voller Freude, obwohl sie wissen, ihr Herr, mit dem sie 3 Jahre lang zusammen ganz eng gelebt haben, der für sie, kann man sagen, eins und alles gewesen ist, dem sie nachgefolgt haben, der für sie gesorgt hat, der mit ihnen durch, ich sag mal, dick und dünn, also in Freude und in Leid gegangen ist, und jetzt wird er den Himmel genommen und er fährt gen Himmel und die drehen sich um voller Freude und gehen hin zum Tempel. Wie kommt das? Wie kommt es, dass wir an diesem Tag wie heute fröhlich sein können? Und das zu Recht. Und ich freute mich, als wir uns heute mit einigen Brüdern morgens unterhielten und einer der Brüder sagte, dieser Feiertag ist so wichtig. Das ist so eine Krone für uns. Für all die Feiertage ist das wie so eine Krone, weil da so viel drin steckt. Das ist so bedeutend für uns Menschen, für uns Gläubige. Wieso ist das so? Und ich möchte mit uns gemeinsam, mit euch heute in das Wort Gottes reinschauen und versuchen, nur einige Antworten dort rauszulesen, die uns zeigen, warum hatten die Jünger damals genug Grund, große Freude zu haben? Und ihr Lieben, warum wir heute genug Grund haben, diesen Tag zu feiern und an diesem Tag auch fröhlich zu sein. Und das zu Recht. Und dafür werden wir gemeinsam etwas reinschauen, vor allen Dingen in das Johannesevangelium. Und zwar in die Worte, die Jesus seinen Jüngern gesagt hat, bevor er gestorben ist. Hat er sich zu sich genommen und wir lesen das so eine Art Abschiedsrede und da erzählt er ihnen sehr vieles. Und da werden wir einige Aspekte herausnehmen und versuchen uns das vor Augen zu führen und dieser Grund der Freude herauszulesen und uns persönlich heute auch überprüfen und sagen, ist das auch mein Grund zur Freude heute? Bin ich auch glücklich und froh darüber, dass Jesus nicht mehr hier leibhaftig präsent ist, sondern dass er in den Himmel jetzt ist. Und wir lesen, dass er gen Himmel gefahren ist und sich gesetzt hat zu Rechten seines Vaters. Und das hat Konsequenzen für uns. Wir wissen, dass wir das, was ich jetzt gelesen habe aus dem Lukas-Evangelium, ist das sozusagen der Abschluss des Evangeliums. Und das ist eine Art Übergang, kann man auch sehen, zu einem Buch, was Lukas noch geschrieben hat, und zwar die Apostelgeschichte. Und in der Apostelgeschichte beschreibt Lukas etwas genauer, was dort geschehen ist. Hier macht er das nur in drei Versen und im Lukas-Evangelium, in der Apostelgeschichte lesen wir etwas mehr davon. Und ein ganz wichtiges Detail wird uns dort erwähnt. Und das soll uns zum ersten Punkt führen, was eigentlich Grund der Freude sein sollte und auch war bei den Jüngern damals. Ich lese uns auch den Abschnitt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 9 bis 11. Da lesen wir Folgendes. Und als er das gesagt hatte, Jesus, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen hinweg. Also wir lesen noch deutlich hier, was dazu kommt. Die Wolke kam und in der Wolke wurde er emporgehoben. Deswegen werden häufig auch Bilder gemalt mit einer Wolke bei der Himmelfahrt. Dann lesen wir weiter. Und als sie ihn nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern vor ihnen. Wir können davon ausgehen, dass es höchstwahrscheinlich Engel waren, die gesandt wurden, um ihnen eine ganz wichtige Botschaft an dieser Stelle weiterzugeben. Und wenn wir die Bibel gesamt betrachten, dann merken wir immer wieder, da wo Gott etwas ganz Besonderes sagen möchte, da erscheinen häufig Engel und die im Namen Gottes etwas weitergeben, was ganz wichtig ist, was man sich wirklich vor Augen führen kann, soll und verinnerlichen. Und da heißt es, da sagten die Folgendes, die Männer, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht den Himmel? Der Jesus, der von euch weg in Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Das war die Botschaft, die Gott diesen Männern, den Jüngern damals und uns heute unmissverständlich sagen wollte. Damit wir das wirklich verstehen und verinnerlichen. Ihr Lieben, Jesus wird so wiederkommen, wie er weggefahren ist. Er wird wiederkommen. Und das ist fest, felsenfest. Diese Aussage müsste doch den Jüngern eigentlich bekannt vorkommen. Wenn sie sich erinnern, und vielleicht haben sie sich auch erinnert, das kann ich mir gut vorstellen, an einige Tage zurück, als sie mit Jesus zusammen waren, was sagte Jesus zu ihnen? Die saßen zusammen. Und da lesen wir in Kapitel 14, Verse 1 bis 3, Johannes 14, Vers 1 und 3 bis 3, da lesen wir, da sagt Jesus, er bereitet sie langsam vor auf das, was auf ihn zukommen wird. Er bereitet sich vor, dass er sterben wird, dass er sie plötzlich in dieser Zeit, wo sie durcheinander sein werden, dass sie will ihnen Trost zusprechen. Und dann sagt er in Johannes 14, 1 bis 3, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, und jetzt kommt's, was dann? Will ich wiederkommen? Wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Auch da wieder. Ich will wiederkommen. Ihr Lieben, unser Herr wird wiederkommen. Und das war erster Grund, glaube ich, auch damals, was die Jünger zu dieser Freude getrieben hat. Die wussten, dieser Herr, der wird wiederkommen. Und eins haben sie gelernt, spätestens an diesem Punkt, als sie Jesus gesehen haben, wie er den Himmel fuhr und sie plötzlich hörten, dieser wird wiederkommen. Eins haben sie bis dahin verstanden, das, was Jesus sagt, das hält er. Das haben sie in Genüge erlebt in den vergangenen Monaten und Jahren. Kurz davor, die Tage, die haben das doch hautnah erlebt. Wie hat der Herr sie vorbereitet auf seinen Tod? Wie er das erleben wird? Wie hat er Einzelne vorbereitet, so ein Petrus, und ihm gesagt hat, hör mal Petrus, du willst jetzt mir nachfolgen, du willst in den Tod gehen, aber du wirst mich verraten. Du wirst mich verraten. Petrus konnte sich das nicht vorstellen, aber Jesus sagte ihm das. Und was ist passiert? Das Wort wurde erfüllt. Genau so ist es eingetreten. Und mit so vielen Dingen, die sie die Jünger auch erlebt hatten. Er sagte ihnen, fahrt doch raus, wirft eure Netze aus. Unlogisch, Jesus. Jetzt rausfahren, zu dieser Tageszeit. Netze auswerfen, fischen, das macht man nicht. Aber sie fahren. Und was passiert? Sie fangen viele Fische. Warum? Weil Jesus das gesagt hat. Und das ist eingetreten. Und hier erleben die etwas, wo es auch um eine Verheißung geht. Und dann hören sie noch einmal von diesen Männern, und das haben sie auch von Jesus vorher gehört, ich werde wiederkommen. Ihr Lieben, Jesus wird wiederkommen. Hat dich das schon mal in deinem Leben so richtig in große Freude versetzt, dass Jesus wiederkommen wird? Und ihr Lieben, ich meine an dieser Stelle nicht die Tage, in denen wir uns das wünschen, ja, weil es uns so schlecht geht und wir sagen, oh, ich wünschte, dass der Herr jetzt wiederkommt, oder wir stehen vor einer Prüfung und wir wissen, die wird so schwer sein, oder ich muss so viel lernen und wir wünschen uns, Herr, komm bitte heute am liebsten wieder. Nein, ich meine unabhängig davon. Hast du das schon mal in deinem Leben verspürt, dass du Freude im Herzen hattest darüber, Jesus, du kommst wieder. Du hast es versprochen, in Macht und Herrlichkeit. Wir sprachen diese Tage mit meinem Sohn im Auto irgendwie über Jesu Wiederkunft. Und wir sprachen darüber, Jesus wird wiederkommen und jeder Mann wird ihn sehen. Ja, wie soll das geschehen? Man kann sich das gar nicht vorstellen. Wie jeder auf der ganzen Welt wird ihn sehen. Ja, so sagt er das. Er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Freust du dich darüber, dass Jesus wiederkommen wird? Wisst ihr, ich war so froh über diesen Tag heute, über Christi Himmelfahrt. Und ein bisschen ging es mir so wie mit dem Abendmahl. Wisst ihr, Jesus führte das doch ein, die Feier, damit wir das nicht vergessen, was er für uns getan hat. Er hat sein Leben für uns gegeben, sein Blut vergossen, er ist gestorben. Und für uns auferstanden, uns das Leben geschenkt. Und er sagt, jedes Mal, wenn ihr zusammenkommt und das Brot bricht und dieses Getränk, den Wein zu euch nimmt, denkt daran, was ich getan habe. Und ich war so glücklich über den Tag heute, ihr Lieben. Dieser Tag soll uns heute aufrütteln, wach machen und uns daran erinnern, Jesus kommt wieder. Dass du heute dich freuen kannst und sagen kannst, ja, mein Herr, mein Jesus kommt wieder. Und er kommt wieder, warum? Weil er das gesagt hat. Ich habe nochmal die Tage gelesen, das hat mich so ergriffen. Ja, wie der Professor Werner Gitt hat ja mal zusammengestellt und hat aus der ganzen Heiligen Schrift festgestellt, dass insgesamt 3268 Prophezeiungen schon erfüllt wurden. Ja, das, was Gott gesagt hat, ging in Erfüllung. Und das ist auch eine der Prophezeiungen. Das ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Darauf warten wir. Das wird auch irgendeine Prophezeiung ja, von der wir sprachen. Aber die wird eintreten, so wie Gott das gesagt hat. Die Prophezeiung wird nicht ausbleiben. Sie wird sich erfüllen. Glaubst du das? Freust du dich darüber? Das Zweite, was ich erwähnen möchte, und das ist in den gleichen Versen enthalten, und das hat vielleicht die Jünger auch nochmal in diese Freude versetzt. Ich weiß nicht, ob uns das immer wieder so präsent vor Augen ist. Das ist sehr eng mit dem verbunden, was wir eben gelesen haben. Wir schauen noch einmal rein in Johannes 14, Vers 1 bis 3. Und ich lese nur den Vers 3. Und da heißt es, und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen. Und dann steht ein Und. Er wird nicht einfach so wiederkommen, sondern er sagt, und euch zu mir nehmen, damit ihr seid da, wo ich bin. Ihr Lieben, unser Herr wird nicht einfach so wiederkommen, um wieder bei uns hier zu sein. Das ist nicht sein Grund der Wiederkunft. Er sagt hier deutlich, und wenn ich wiederkomme, dann will ich euch zu mir nehmen. Ist das nicht eine herrliche Botschaft? Jesus will uns zu sich nehmen. Bist du dabei? Freust du dich heute, dass du dabei sein wirst, wenn der Herr plötzlich heute kommt, in Macht und Herrlichkeit, und sagt, ich bin nun mal da. Denn die Zeit und Stunde, das wissen wir nicht. Das hat er uns nicht verraten. Er kann jederzeit kommen. Und sein Ziel des Kommens ist, dich und mich mitzunehmen, damit wir dort sind, wo er ist, dass wir bei ihm sind. Nur die Frage, die sich stellt, bist du dabei? Freust du dich, dass er kommt? Und freust du dich darüber, dass gerade du dabei sein wirst? Beantworte das in deinem Herzen. Heute, jetzt, in diesem Augenblick, bist du dabei, wenn Jesus dich heute abholt? Freust du dich darauf? Oder gibt es etwas in deinem Leben, wo du merkst, da ist etwas, ich weiß nicht, ob Jesus das gefallen wird? Das sind Dinge in meinem Leben, ich glaube, es ist nicht gut, wenn Jesus davon erfährt oder wie auch immer. Du merkst, du kannst nicht frei sagen, ja, dass du dich freust. Ihr Lieben, heute ist ein Tag, wo du dich freuen kannst darauf. Wie kannst du dich darauf freuen? Ja, geh doch, komm doch ins Reine mit diesem Jesus. Komm zu ihm. Sag ihm doch das, wo du merkst, dass das deine Freude hemmt, ihn wiederzusehen und mit ihm mitzukommen. Was stört in deinem Leben? Was ist dieses Etwas, was zwischen dir und Jesus steht? Du darfst es heute aufräumen. Du darfst es heute bereinigen. Ich bin so froh, wie Jesus das hier beschreibt. Er sagt, ich will euch zu mir nehmen. Denn da, wo ich jetzt bin, macht er etwas Besonderes für uns. Er macht für uns was fertig. Wir lasen das hier, er bereitet uns eine Stätte. Eine Wohnung, da wo wir uns ja, wohlfühlen, wo wir glücklich sind, wo wir zu Hause sind, bereitet uns ein besonderes Heim. Freust du dich auf dieses besondere Heim, was Jesus für dich vorbereitet hat? Und ich habe das Gefühl manchmal, dass es für uns hier in Deutschland, in der westlichen Welt, ein bisschen schwerfällt, uns darauf zu freuen, bei ihm zu sein, in der Stätte und in der Wohnung, die er für uns vorbereitet hat. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, weil wir uns richtig gemütlich machen. Ja? Wenn wir überlegen, wie viel Zeit wir dafür aufwenden, um unsere Wohnung, unser Haus, unser Garten und da, wo wir wohnen, wie viel Zeit, Energie, wie viel Geld wir dafür aufwenden, dass es uns richtig gut geht und wir uns wohlfühlen und dass jeder, der zu uns kommt, auch richtig sagen kann, das ist toll hier. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das uns auch so ein bisschen hemmt, zu sagen, Jesus, das, was du bereitest, das ist noch viel schöner und ich freue mich darauf. Ja? So, und ich merke, wie alles in unserem Leben darauf abgestimmt ist, so einen Wohnort zu schaffen, alle Städte zu schaffen, wo wir uns wohlfühlen, wo wir das erleben. dass wir dort willkommen sind. Und wir bauen verschiedene Häuser. Und ich fand das ganz interessant, wie jemand das so mal zusammenfasste. Ich möchte einiges dazu mal lesen. Und da heißt es, die Häuser drücken die Vielfalt und Sehnsucht unseres Lebens aus. Im Schneckenhaus möchte man sich verkriechen. Im Hochhaus kann man anonym bleiben. Im Gasthaus wird man als Fremder beherbergt. Im Ferienhaus möchte man seinen Urlaub genießen. Im Warenhaus wird man mit Nötigen bedient. Im Bankhaus wird unser Geld verwahrt. Im Schulhaus lernen Kinder für ihr Leben. Im Dorfgemeinschaftshaus kommen Menschen zusammen. Im Parkhaus findet man einen Parkplatz für sein Gefährt. Im Gartenhaus steigt das Sommerfest und stehen die Geräte für die Gartenarbeit. Im Krankenhaus ist niemand gern und doch sind alle froh, dass es Häuser für den Krankheitsfall gibt. Das Sterbehaus oder Hospiz, kann man sagen, für den letzten Abschnitt des Lebens ist ein Haus voller Not und müsste ein Haus voller Liebe sein. Im Rathaus wird regiert und verwaltet. Das Gotteshaus ist manchen der Ort der Einkehr und Besinnung, Stärkung und Begegnung mit Gott und Menschen. Und alle brauchen ein Wohnhaus, in dem sie sich sicher und geborgen aufgehoben und zu Hause sind. Und die kein Haus haben, hausen irgendwo unter einer Brücke im Elend. Und alle Menschen haben eine Sehnsucht nach einem letzten, guten, großen Haus, voller Liebe und Leben, Freude und Seligkeit, einem Haus mit einem Hüter. Ich fand das so gut ausgedrückt und ich dachte, deswegen sagt Jesus uns das. Ihr Lieben, ich gehe zum Vater und ich will euch dort eine Stätte vorbereiten. Ein Ort, wo ihr angenommen seid. Ein Ort, wo ihr zu Hause seid. Ein Ort, wo ihr Geborgenheit erlebt. Und dort mache ich für jeden persönlich eine Stätte fertig. Bist du dabei? Wenn Jesus kommt, um dir diesen Wohnort zu schenken. Ich würde mich freuen, wenn jeder heute sagen könnte, ja, ich bin mit Freude dabei. Und weil es so ist, deswegen ist es auch für mich heute ein Freudentag. Noch einen Gedanken möchte ich weitergeben, was uns auch ein Grund der Freude sein kann oder sollte auch an diesem Tag. Und da gehen wir in nächstes Kapitel, in Kapitel 16, da geht es weiter und da erwähnt Jesus auch noch einiges. Und er sagt Folgendes. Und er sagt zu den Jüngern, wisst ihr, es ist gut, dass ich weggehe. Es ist sehr gut für euch. Nicht nur das, was ich vorher jetzt schon erwähnt habe, dass ich wiederkomme, euch zu mir nehme, sondern es gibt noch einen ganz, ganz wichtigen Grund. In Johannes Kapitel 16, Vers 7, da lesen wir Folgendes. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Warum? Dann gibt er die Antwort und sagt, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Jesus sagt, wenn ich weggehe, wird etwas ganz Besonderes passieren. Ich werde euch jemanden senden. An anderer Stelle sagt Jesus, ich werde den Vater bitten und er wird euch senden. Wen? Einen Tröster, der kommen wird und mit euch da sein, ganz anders wie ich bis jetzt. Jesus, als er hier war, er war eigentlich nur bei den Jüngern. Wenn er in Bethanien war, wer war denn in Jerusalem? Wer war bei den Jüngern in Jerusalem? Er wäre gerne da, aber er konnte nicht. Er konnte nicht gleichzeitig, als er hier auf Erden sein, hier sein und woanders. Wenn er hier leibhaftig würde, er würde hier in Heide-Ollendorf sein, aber er könnte nicht gleichzeitig in Hohenlohe sein. Das würde ja nicht gehen. Und deswegen sagt er, es ist gut. Wenn ich weggehe, geschieht etwas Besonderes. Es wird jemand kommen und das ist ein Tröster. Und dieser Tröster ist der Heilige Geist. Und das, was er machen wird, viel mehr werdet ihr erleben, ihr werdet noch viel mehr davon haben. Durch diesen Heiligen Geist werde ich plötzlich präsent sein. Nicht nur bei einer Person, nicht nur bei einer Gruppe, nicht nur bei 12, nicht nur bei 20, nicht nur 5000, die zusammen sind, sondern bei allen gleichzeitig bin ich da. Und dieser Geist, der hat besondere Aufgaben. Und er beschreibt das in weiteren, auch vorher schon in Johannes 14, aber dann auch später in Johannes 16, beschreibt er so viele Aufgaben. Jesus nimmt sich so viel Zeit, um zu beschreiben, was die Jünger alles davon haben werden, dass der Tröster hier sein wird. Und dann sagt er an erster Stelle, wenn er schon ihn als Tröster nennt, was wird er machen? Er wird trösten. Zweitens, was wird er machen? Er wird alles lehren. Das wird er übernehmen. Er wird uns an alles erinnern. Wir sind vergesslich. Wir können viel auswendig lernen, aber das schaffen wir nie, alles zu behalten. Und er sagt, aber der Geist Gottes, der Tröster, der kommen wird, der wird in euch sein und er wird euch erinnern, weil ihr seid vergesslich. Aber er wird euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe, sagt er. Er wird in aller Wahrheit leiten. Er wird der Welt die Augen auftun, der Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Das macht er. Ihr Lieben, wir brauchen uns da nicht anstrengen. Diese Last auf uns zu nehmen und zu sagen, ich will mich anstrengen, dass die Menschen endlich verstehen, dass Jesus für sie gestorben ist. Das wirst du nie schaffen, liebes Kind Gottes. Niemand von uns wird es schaffen, irgendjemanden so deutlich zu erklären, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist, dass er ein Sünder vor Gott ist und dass auf ihn ein Gericht wartet und dass er verloren gehen wird. Wir können das tausendmal jemandem sagen. Wir können es jemand eintrichtern, dass er auswendig lernt, auf große Plakate stellen. Das wird nichts nützen. Diese Aufgabe ist dem Tröster übergeben, dem Geist Gottes. Er überführt, er zeigt es, nicht wir. Wir sind nur Überbringer der Botschaft. Wir können es nur weiter sagen. Verstehen werden es die Menschen. Und verstanden haben du und ich das nur, weil der Geist Gottes es uns erklärt hat. Deswegen haben wir es verstanden. Aber nicht, weil irgendein Mensch von hier vorne so toll geredet hat. Nein, weil der Geist Gottes es uns offenbart hat. Das soll er machen. Was für Dinge sind das, die uns hier Jesus offenbart und sagt, das wird geschehen oder das ist geschehen, als er weggefahren ist. Davon profitieren wir. Und ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich einen Gedanken heute mit aller Deutlichkeit sagen. Und das ist mir irgendwie so wichtig dabei geworden. Was ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes für uns Kinder Gottes? Wir strecken uns so häufig aus und sagen, ich will den Geist Gottes mehr in meinem Leben erleben. Da muss doch mehr geben. Und wir strecken uns darauf aus und wir suchen nach besonderer Erfüllung mit dem Geist, für besondere Dinge und Zwecke ausgerüstet werden. Wer ist eigentlich der Heilige Geist? Wie nennt ihn Jesus? Wie nennt Jesus den Heiligen Geist? Tröster. Tröster, ihr Lieben, was ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes in unserem Leben, in unserer gläubigen Menschen? Trost zu spenden. Hast du Trost erlebt in deinem Leben bis jetzt? Wenn ja, dann hast du die Wirkung des Heiligen Geistes in dir. Immer wieder, weil das ist seine Hauptaufgabe. Und ich habe das Gefühl manchmal nach diesem Streben nach mehr im Geist, dass wir so viel uns damit beschäftigen, dass wir die eigentliche Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben übersehen und merken gar nicht, wie viel er in unserem Leben tut und wirkt, was er alles in uns bewirkt. Wer von uns kennt nicht finstere Tage in unserem Leben, wo wir nicht aus- und einwissen, was sind Menschenworte in diesem Moment? Ich habe mich gefragt, was kann ich solchen Menschen sagen? Gar nichts kann ich sagen. Am besten ist, wenn wir daneben sitzen und einfach schweigen. Das ist der beste Trost, den wir Menschen geben können. Aber plötzlich, wenn Menschen sagen, und dann kam dieser Friede, ja von wem? Doch nicht von uns Menschen, von Gott, von dem Tröster, den er gesandt hat. Bist du froh darüber, dass Jesus im Himmel jetzt ist, im Himmel gefahren ist und uns diesen Tröster geschenkt hat in unserem Leben? Bist du froh und glücklich darüber? Hast du schon mal richtig von Herzen dich darüber gefreut und Gott Danke dafür gesagt? Wenn nicht, ihr Lieben, dann ist heute der Tag, wo wir das machen können. Sagen können, Jesus, vielen Dank für den Tröster. Danke für dieses großartige Geschenk, das ich haben darf, weil du diesen Tröster gesandt hast. Und ein letztes möchte ich noch erwähnen. etwas, was uns vielleicht manchmal selbstverständlich ist, aber vielleicht auch nicht immer sofort auffällt. Da gehen wir in Johannesevangelium Kapitel 16, 24. Wir dürfen etwas Besonderes machen. Wir dürfen beten. Vielleicht sagt einer oder andere, ja, das wusste ich ja schon lange. Das haben die Menschen doch vor Jesus auch getan. Aber anders. Jesus sagt zu seinen Jüngern Folgendes. Johannes 16, Vers 24. Bisher habt ihr nichts gebetet in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Etwas hat Jesus uns geschenkt, dass wir in seinen Namen beten dürfen. Das konnten die Menschen vorher nicht, weil die Jesus ja nicht wirklich kannten. Jetzt war Jesus mit den Jüngern unterwegs. Wer hat eigentlich zum Vater gebetet in der Zeit, wenn die zusammen waren? Die meiste Zeit lesen wir, das war Jesus. Die Jünger fragten ihn sogar, ja Jesus, wie sollen wir mit dem Vater reden? Bring uns das mal bei, Jünger, die eigentlich auch einige vielleicht in der Schrift sich auskannten und so weiter, aber nicht wussten, wie sie zum Vater beten sollen. Das heißt, Jesus hat die Kommunikation zum Vater gehabt, die ganze Zeit mit ihnen. Jesus nahm eine besondere Stellung ein. Wir lesen in der Schrift, Jesus, der hohe Priester. Das heißt, die Jünger waren da, Jesus vertrat die Jünger vor dem Vater und hat für sie gebetet. Und jetzt geschieht Folgendes. Und jetzt sagt Jesus, bisher habt ihr nichts in meinem Namen gebetet, aber jetzt werdet ihr in meinem Namen, jetzt dürft ihr in meinem Namen beten. Und wir lesen in Johannes 16, Vers 26, 27, da sagt Jesus, da geht noch ein Schritt weiter und sagt Folgendes, an jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Merkt ihr? Nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Nicht ich werde den Vater für euch bitten, sondern jetzt habt ihr. Ihr habt die Möglichkeit, persönlich vor dem Vater zu treten. Ihr, nicht mehr hinter dem Vorhang. Der Vorhang ist zerrissen, ihr Lieben. Du darfst selber vor Gott stehen, vor dem Allmächtigen, vor dem Thron und sagen, lieber Vater, ich stehe hier im Namen Jesu. Denn was ist mit Jesus passiert? Er sitzt zu Rechten seines Vaters jetzt. Er ist im Himmel gefahren. Er sitzt zu Rechten seines Vaters. Und jetzt sagt er, und jetzt dürft ihr dürft persönlich vor sein Angesicht treten. Ihr braucht keinen hohen Priester mehr, der für euch eintritt, sondern ihr habt ja mich. Ihr habt ja an mich geglaubt. Und jetzt geht ihr zum Vater in meinem Namen und dürft zu ihm beten. Ich war so ergriffen davon, von diesem großartigen Geschenk. Nicht Jesus selber, ja, er hat uns dieses eröffnet. Natürlich gibt es Augenblicke in unserem Leben, wo wir das nicht können und er vertritt uns vor dem Vater genügend und setzt sich für uns ein und macht das. Aber er hat auch uns die Möglichkeit eröffnet, so zum Vater beten zu können. Ihr Lieben, wir dürfen das aussprechen. Dieses in Jesu Namen soll für uns keine einfache Floskel sein. Das war mir wichtig an diesem Tag heute. Dass wir dieses, wenn wir dieses Gebet sprechen, dass wir das bewusst mal machen. Wenn ich sage, in Jesu Namen bete ich zu dir, Vater, dann hat das eine Bedeutung. Dann hat er uns das geschenkt, dass wir so beten können. Es ist eine besondere Stellung, die wir erhalten haben. Lass uns das mit Freude tun. Lass uns das praktizieren. Und hier geht es nicht um einen Freibrief, alles beten zu können. Zu sagen, ja, dann, so wie er gesagt hat, alles, was ihr in meinem Namen bittet, will ich euch geben. Oder anders übersetzt heißt, dann will ich handeln. Gott sagt, dann will ich handeln, dann will ich das erhören. In Jesu Namen zu beten, das eröffnet uns vielleicht Johannes noch einmal deutlich in seinem Brief an die Gemeinden. Und das ist, glaube ich, wichtig, das nochmal vielleicht an dieser Stelle zu erwähnen. Und da lesen wir Folgendes, 1. Johannes 5, 14. Und da, glaube ich, erklärt uns Johannes so ein bisschen, was es heißt, den Namen Jesu zu bitten. Und da heißt es, Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott, wenn wir um etwas bitten, und jetzt, nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, warum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Und hier ergänzt er das nochmal und erklärt das. In Jesu Namen zu bitten, heißt, in seinem Willen zu beten. In jemandes Namen bitten zu können, ich muss den ja kennen, um wessen Namen ich bitte. Ja? Ich muss ja wissen, welche Stellung hat denn derjenige, um wessen Namen ich bete. Und wenn ich vor Ort, ich muss wissen, er hat was zu sagen. Und sein Anliegen, sein Denken muss ich wissen. Seine Motive, das heißt, das Motiv spielt hier eine ganz große Rolle. Der Wille dessen, in dessen Name ich bitte, spielt eine große Rolle. Und wenn er sagt, wenn ihr das tut, in meinem Namen betet, wissend meinen Willen, was ich möchte, dann will ich handeln, dann will ich euch das schenken. Ihr Lieben, ist es nicht etwas Großartiges, was Gott uns geschenkt hat? Was Jesus uns hinterlassen hat, als er den Himmel gefahren ist? Sind das auch Dinge, die dir Freude heute machen? Ich wünschte mir das so von Herzen. Lass uns diesen Tag jetzt auch so nutzen dafür, auch diese Gemeinschaft hier. Gleich werden wir beten zusammen, dass du vielleicht mal heute Mut haben kannst und dich an diese Dinge erinnerst und das im Gebet auch mal äußern kannst laut und sagen kannst, Jesus, ich danke dir, dass du wiederkommen wirst. Jesus, ich danke dir, dass ich dabei sein kann, dass du wiederkommst. Und Jesus, ich danke dir für den Tröster, den Heiligen Geist, der in meinem Leben wirkt, der mir so viel Trost schenkt. Und Jesus, ich danke dir, dass ich in deinen Namen von dem Vater treten kann. Ist das ein Grund der Freude? Ja. Kann man jetzt verstehen, die Jünger, warum sie mit großer Freude weggegangen sind, als Jesus gen Himmel gefahren ist? Ich kann sie gut verstehen. Kannst du das auch? Möge Gott uns dabei segnen, beim Nachdenken und jetzt auch durch das Gehörte in die Gemeinschaft mit ihm im Gebet leiten und führen. Lasst uns da, wo es möglich ist, gemeinsam aufstehen und beten. Unser Vater im Himmel, voller Ehrfurcht stehen wir vor deinem heiligen Angesicht jetzt so in diesem Augenblick und beten dich an als unseren Herrn und Schöpfer. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen und danken dir von ganzem Herzen auch für diesen besonderen Tag, Herr, den du uns so geschenkt hast, an dem wir ganz besonders, Herr, an dieses Ereignis denken heute können, dürfen und auch danken dir können, dir, Jesus, danken dürfen, dass du in den Himmel gefahren bist und dass wir auch durch dieses Ereignis so vieles bekommen haben, dass das uns so viel Freude auch bereitet, weil es so viele gute Folgen und Konsequenzen dafür hat. Jesus, wir wollen dir danken, dass du gesagt hast, dass du wiederkommen wirst, Herr, und wir wollen uns darüber freuen, dir Danke sagen, dass das geschehen wird. Und wir glauben auch daran, dass du wiederkommen wirst. Herr, und ich will dir auch Danke sagen, persönlich auch, dass ich dabei sein darf, dass viele meiner Geschwister, Herr, auch dabei sein können und sich mitfreuen können aus dem inneren Herzen, dass sie dabei sind. Vielen Dank dafür von ganzem Herzen. Und wir wollen dir Danke sagen für den Heiligen Geist, den du gesandt hast, der Tröster in unserem Leben ist, der durch so viele Dinge in unserem Leben durchträgt, Herr, durch dunkle Stunden unseres Lebens, aber auch in Freude und Leid ist er immer da und tröstet uns. Und danke, dass du selbst präsent bist mit dem Vater durch den Heiligen Geist auch in unser Leben. Und wir wollen dir vor allen Dingen Danke sagen, Jesus, für den freien Zugang zum Vater durch deinen persönlichen Tod, durch dein persönliches Leben. Danke, dass du den Weg frei gemacht hast, den freien Zugang zum Vater und dass wir in deinen Namen beten dürfen. Vielen Dank dafür von ganzem Herzen und segne weiterhin auch diese Gemeinschaft mit uns. Und vielen Dank, Herr, dass deine Gegenwart uns auch umgibt. Amen.